Ja, liebe Gemeinde, wir werden uns heute nicht nur mit Mission beschäftigen, sondern auch mit dem Thema Berufung, persönliche Berufung. Berufungen gibt es ja überall auf dieser Welt, in ganz unterschiedlichen Kontexten. Vielleicht ist es manchmal ein bisschen so wie bei Johannes Gutenberg. Ihr kennt ja sicher Johannes Gutenberg. Er ist der Erfinder des Buchdrucks. Und die Frage ist ja, was wäre dann die Berufung von Johannes Gutenberg in der heutigen Zeit? Möglicherweise hätte sie was mit dem Kopierapparat zu tun. Wer von euch ist schon mal berufen worden? Kann ich mal ein paar Hände sehen? Wer hatte schon mal so eine klassische Berufung? Hui, das sind aber wenig. Glaube ich euch nicht. Ich glaube, da gibt es mehr Leute, die schon berufen worden sind. Gibt ja ganz verschiedene Möglichkeiten, berufen zu werden. Vielleicht so die typische, an die man so denken könnte, wäre diese hier, oder? Die Berufung in die Nationalmannschaft, an eine WM oder eine EM. Hier Fußball, Berufung von Wladimir Petkovic. Wer möchte das nicht auch mal erleben? Wäre sicher spannend. Es gibt aber auch ganz andere Berufungen, oder? Beispielsweise diese hier, die Berufung auf einen Professorenstuhl an der Universität. Auch nicht schlecht. Oder sowas hier. Man wird berufen zum Chef oder zur Chefin. In deiner Firma vielleicht kriegst du eine Kaderposition und wirst in diese Position hinein berufen. Das ist eine wunderbare Sache, oder? Weil einerseits gibt das ein bisschen mehr Prestige. Meistens gibt es auch ein bisschen mehr Lohn. Eigentlich etwas ganz Tolles. Heute geht es aber nicht um diese Berufungen, sondern um Berufung in Gottes Reich. Ob da der Lohn wirklich höher ist, weiß ich nicht, aber es lohnt sich trotzdem. Die Frage ist, glaube ich daran, dass Gott Menschen beruft? Glaube ich daran, dass Gott mich beruft in sein Reich und in seinen Dienst? Und sehe ich es als eine ähnliche Ehre an? Sehe ich darin ähnlich viel Prestige wie vielleicht die Berufung in den Nationalmannschaftskader oder in den Chefposten? Das ist die Frage, der wir heute nachgehen möchten. Und ich möchte dieser Frage nachgehen mit der Berufung eines Mannes, den wir alle kennen, ein sehr bekannter Mann. Und seine Berufung, die lautete ungefähr so: Mache dich auf und geh in die große Stadt Ninive und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Das ist doch mal eine richtige gute Berufung, oder? Freut sich jeder, wenn er so eine Berufung kriegt. Ihr wisst es wahrscheinlich, um wen es sich hier handelt. Es ist Jona, der Sohn Amittais. Die Jona-Geschichte ist uns allen sehr wohl bekannt, sehr plastisch vor Augen. Es ist eine schöne Geschichte mit diesem großen Fisch, den Jona verschluckt. Eine wunderbare Sache, die wir oft vielleicht hören an Familiengottesdiensten oder die sich noch zurückerinnern mögen, in die Zeit in der Sonntagsschule, wo diese Geschichte sicher irgendwann mal vorgekommen ist. Aber die Geschichte von Jona ist nicht einfach nur eine herzige Geschichte, eine schöne Geschichte, sondern es ist eine Geschichte, die sehr, sehr viel Tiefgang hat und der Geschichte, wo wir heute auf den Grund gehen. Es ist ein geniales Beispiel, wie eben Berufung in Gottes Reich funktionieren kann. Wir alle kennen den Anfang. Gott hat Jona berufen, nach Ninive zu gehen und eben dort zu predigen, das Evangelium zu verkündigen. Nicht nur das, auch Gericht zu verkündigen. Und Jona hatte nicht so viel Lust darauf. Nein, ganz im Gegenteil, er ging nicht in die Richtung von Ninive, sondern genau in die Gegenrichtung, oder? Er floh zum Meer und suchte sich dort ein Schiff, das nach Tarsus fährt. Übrigens, das Tarsus, das bekannt ist vom Apostel Paulus, aber das ist eine andere Geschichte. Er war also in Jaffo am Hafen und suchte sich dieses Schiff aus und ging auf die Überfahrt Richtung Tarsus. Und dann kam dieser Sturm auf und die Schiffer und die Leute auf dem Boot, die kriegten die Panik. Vor allem versuchten sie dann herauszufinden, das ist typisch Orient, Sie versuchten herauszufinden, wer schuld ist. Das ist typisch Welt, nicht Orient. Aber typisch Orient ist vielleicht, dass sie es herausfinden versuchten mit dem Los. Dem Los versuchten sie, den Schuldigen zu finden. Und dieses Los, das fiel dann eben auf Jona. Und die Diskussion zwischen Jona und den Schiffern nach diesem Losentscheid bildet den heutigen Predigtext. Und den wollen wir jetzt zusammen lesen. Es sind die Verse 8 bis 10 aus dem ersten Kapitel von Jona. Da sprachen die Schiffer zu Jona: Sage uns, warum geht es uns so übel? Was ist dein Gewerbe und woher kommst du? Aus welchem Lande bist du und von welchem Volk bist du? Jona sprach zu ihnen: Ich bin ein Hebräer und fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu ihm: Warum hast du das getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hatte es ihnen gesagt. Amen. In diesen Versen geht es sehr genau um diese Frage, die ja der Titel der Predigt bildet: Mission, was geht es mich an? Wir wollen uns diese Aussagen Stück für Stück ein bisschen näher anschauen. Die Schiffer sprachen zu ihm: Sage uns, warum geht es uns so übel? In der Krise wollen es die Leute immer genau wissen, wer ihr Gegenüber ist. Die Schiffer interessieren sich auf einmal für die Identität von Jona. Wer bist du? Was machst du? Woher kommst du? Das sind ja auch typische Fragen, die wir stellen würden, wenn wir an einer fremden Person begegnen oder eine neue Bekanntschaft mit jemandem schließen. Interessanterweise fragen wir in der Schweiz wahrscheinlich: Wer bist du und was machst du beruflich? Typische Anfangsfragen, oder? Diese beiden Fragen. Im islamischen Kontext, in der Orient, wären die Fragen ein bisschen anders, nur ein bisschen. Die erste Frage wäre auch gleich: Wer bist du? Und die zweite Frage wäre: Was ist deine Religion? Typische Frage. Darum ist es auch nicht verwunderlich, dass Jona in unserem Predigttext diese Antwort gibt. Nämlich die Antwort, dass er eine Berufung hat von Gott. Er erwähnt Gott. Er stammt ja schließlich aus dem Orient und darum ist seine Antwort sowohl damals wie sie auch heute wäre völlig adäquat. Ich denke, wenn Jona heute in der Schweiz eine solche Antwort gegeben hätte, wie wir sie lesen, dann wären wir ein bisschen aufgeschreckt. Wir würden uns wundern. Warum? Weil die Frage nach Religion ist eine Frage, die wir nicht stellen, oder? Religion ist bei uns ja Privatsache, darüber spricht man nicht. Nun, heute ist es mit der Erklärung der Identität ja relativ einfach. Wir brauchen einfach das hier. Und wenn wir das zeigen, dann ist relativ klar, wer wir sind. Unsere wichtigsten Daten sind darin vermerkt und mit dem kommen wir bei der Polizei oder am Zoll, am Flughafen eigentlich immer relativ weit. Bei Jona geht es aber um viel mehr als nur um seine Nationalität oder der Tag seiner Geburt. Es geht um eine geistliche Dimension hinter der Antwort, die er gibt. Jona sagte: Ich bin Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. In dieser Antwort sagt Jona gleichzeitig, zu welchem Gott er gehört und auch, was sein derzeitiges Problem mit diesem Gott ist. Ich fürchte Gott, das lässt sich nämlich zweideutig erklären. Einerseits zeigt es die Gottesfurcht, die Freude, die er hat, die Anbetung, die er gegenüber Gott hat, die Verehrung, aber andererseits zeigt es eben auch die Angst, die er vor diesem Gott hat. Und vor allem von diesem Plan, den Gott mit ihm vorhat. Mit der ersten in der Bibel uns überlieferten Antwort von Jona gibt Jona also ein Statement ab, welches ihn klar identifiziert. Klarer, als es so ein Pass überhaupt machen könnte. Bei Frontiers, aber auch bei vielen anderen Missionsorganisationen geht es in den Schulungen der Kandidaten, also wenn Leute ausreisen, da ist ja momentan Andreas drin in den 4 Monaten Schulungszeit, und da gibt es viel auch um das Thema Identität. Und was wir diskutieren, ist auch dieses sogenannte Schema-Statement. Wir sagen den Kandidaten, hey, legt euch ein Schema-Statement zu. Jetzt fragen sich vielleicht die einen oder anderen, ja, was ist denn ein Schema-Statement überhaupt? Dieser Ausdruck, der stammt aus dem 5. Mosebuch, 5. Mose 6, 4 bis 9. Es sind bekannte Verse, wo Gott sagt, höre Israel, der Herr ist dein Gott, du sollst den Gott, deinen Herrn lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und dann die entscheidenden Verse für das Schema-Statement. Rede über die Gebote, die ich dir gebe, wenn du zu Hause sitzt oder wenn du unterwegs bist, und schreibe sie an deine Türrahmen. Die größte Liebe, die wir den Menschen geben können in unserem Umfeld, ist es, dass wir von dem erzählen, der unser Leben errettet hat. Das ist das Größte, was wir für Menschen tun können. Aber du kannst ja nicht jedem, dem du begegnest, einfach so das Evangelium an den Kopf schmeißen oder ihn mit der Bibel erschlagen. Ja, gewisse machen das, aber es kommt nicht immer gut, oder? Vielleicht hast du auch die Zeit nicht dafür. Aber wie wäre es, wenn du jedem Menschen, dem du begegnest, ein Schema-Statement abgeben würdest? Das heißt, du erzählst deinem Gegenüber, was deine Identität ist, so wie es Jona gemacht hat. Und zwar so, dass dein Gegenüber spürt, was dich ausmacht, dass er neugierig wird, dass er nachfragt, dass er mehr wissen will über deine Identität und dass er mehr wissen will über die Identität dessen, dem du nachfolgst. Jona sagte, ich bin Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels. Das war sein Statement. Mein Statement könnte sein, ich bin Pfarrer und ich erlebe, dass Gott heute noch lebt. Ein Statement von einem Mitarbeiter bei Frontiers wäre vielleicht, ich bin Geschäftsmann und ich folge Jesus, dem Messias, nach, Isa al-Masi. Ein kurzer Satz, in dem aber sehr, sehr viel drinsteckt. Ich glaube, Schema-Statements sind wichtig, weil sie etwas über deine Identität und über deine Beziehung zu Gott aussagen, über deine Vision, über den Plan, den Gott mit dir hat. Und wir als Nachfolger von Jesus und als Teil von der Gemeinde Gottes, wir brauchen eine klare Vision, wir brauchen einen Auftrag, der klar ist, den wir ausführen können. In Sprüche 29 steht, wenn keine Vision da ist, dann verwildert ein Volk. Und Jesus hat es kurz vor Auffahrt relativ klar benannt, was die Vision ist für die Gemeinde Christi. In Apostelgeschichte 1,8 lesen wir die bekannten Verse, das sind meine Lieblingsverse in der Bibel. Ja, das war noch das Schema-Statement. Ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen und ihr werdet meine Zeugen sein in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Da steckt schon ein bisschen Frontiers drin in diesem Vers. Dieser Auftrag inklusive die Verheißung des Heiligen Geistes geht an uns alle und sie ist heute noch gültig. Es sollte Teil von unserer Identität sein. Es sollte Teil unseres Auftrags sein. Genau das, was hier steht, was Jesus der ersten Gemeinde gegeben hat, dass wir das umsetzen wollen. Meine Frage also an dich ist, wie lautet dein Schema-Statement? Was ist deine Vision? Wie sieht dein Auftrag aus? Schon im Alten Testament war der Missionsauftrag von Gott relativ klar. Wir haben es am Anfang gehört, der Predigt, geh in die Stadt Ninive und predige das Evangelium. Jona hatte eine klare Anweisung von Gott. Er wollte sie nicht umsetzen, deshalb floh er. Wie wäre diese Anweisung von Gott, die man ja neben dem Jona-Buch in so vielen Büchern im Alten Testament auch findet oder auch im Neuen Testament in Apostelgeschichte 1,8 ein Stück weit durchdringt. Wie wäre die heute zu übersetzen? Ich glaube, dass Gott ein Herz dafür hat, dass alle Menschen auf dieser Welt gerettet werden können, dass sie die Möglichkeit haben, die rettende Botschaft des Evangeliums zu hören, ganz egal, wo sie sind. Und dieses Herzensanliegen, das zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel hindurch. Darum sagte Gott zu Abraham, dass er die ganzen Nationen durch seinen Samen segnen möchte. Darum steht in so vielen Psalmen, wie beispielsweise im Psalm 67, darin, dass irgendwann einmal alle Nationen vor Gott sein werden und ihn anbeten werden. Deshalb weist Jesaja darauf hin, dass es nicht der Herrlichkeit Gottes entspricht, dass er nur von einem Volk, nämlich von Israel, angebetet wird, sondern von allen Völkern, von den Nationen. Darum wurde Jona nach Ninive geschickt und blieb nicht im heiligen Land. Und deshalb erwähnt Jesus, dass das Ende der Welt erst dann kommt, wenn jeder die Möglichkeit hatte, das Evangelium zu hören. Das Ende der Welt, das ist heute dort, wo die rettende Botschaft nicht bekannt ist. Und ich möchte euch einen kurzen Videoclip zeigen, damit wir einfach sehen, wo wir stehen momentan, wo die Gemeinde von heute steht, in der Umsetzung dieses Auftrags, das Ende der Welt zu erreichen. Ich glaube, starten musst du, das kann ich nicht.
Vor 2000 Jahren gab Jesus uns den Auftrag, geht und macht alle Völker zu Jüngern. Dabei versprach er uns auch, erst dann wiederzukommen, wenn wir den Auftrag erfüllt haben würden. Aber wie weit sind wir mit unserem Auftrag bisher gekommen? Um das zu beantworten, wollen wir die 7 Milliarden Menschen auf der Welt in drei Gruppen einteilen. Beginnen wir mit den Christen. Ungefähr 33% der Weltbevölkerung würden sich selbst als Christen bezeichnen. Diesen Ausschnitt nennen wir Welt C. C steht für christlich. Dabei müssen wir jedoch beachten, dass nicht alle Menschen aus Welt C auch wirklich Jesus nachfolgen. Viele Leute nennen sich nur wegen ihrer familiären Tradition Christen oder weil sie aus einem Land stammen, in dem sich einfach jeder Mensch als Christ bezeichnet. Als nächstes gibt es die 38% der Welt, die zwar Zugang zum Evangelium haben, sich aber entschieden haben, Jesus nicht nachzufolgen. Sie haben die Bibel in ihrer Sprache, Gemeinden im Umfeld, vermutlich auch gläubige Kollegen oder Freunde und Zugang zu christlichen Medien in ihrer Sprache. Diese Menschen haben Zugang zum Evangelium, es aber noch nicht angenommen. Wir nennen diesen Teil der Bevölkerung Welt B. Damit haben 29%, also mehr als jeder vierte Mensch auf der Welt, noch nie von Jesus gehört und derzeit auch keine Chance, das Evangelium zu hören. Sie haben keinen Zugang zum Evangelium, keine Bibeln, keine Gemeinde, keine Gläubigen und keine Chance, von Jesus zu hören. Wir nennen diese 29% unserer Welt Teil A. Jetzt zu den Missionaren. Nur einer von 1800 Christen aus der Welt C entscheidet sich, kulturübergreifend als Missionar zu arbeiten. Also gibt es etwa 400.000 Missionare aus der Bevölkerung von Welt C. Darf ich vorstellen, unser gesamtes Personal für den interkulturellen Dienst weltweit. Aber wusstest du, dass 72% aller Missionare in der Welt C arbeiten? Du hast richtig gehört, die große Mehrheit aller entsandten Arbeiter geht zu Menschen, die bereits Bibeln und lebendige Gemeinden haben. 25% der Arbeiter gehen in die B-Welt, wo es auch schon Zugang zu Gemeinden und zur Bibel gibt. Und damit bleiben nur 3% aller Missionare, um in Welt A zu arbeiten. Das ist der Teil der Weltbevölkerung, der überhaupt keine Chance hat, von Jesus zu hören. 29% der Welt kann bis heute nicht von Jesus hören, aber wir schicken bloß einen winzigen Teil der Arbeiter zu ihm. Wie sieht es mit den Finanzen aus? Die Christen in Welt C verdienen jährlich insgesamt 42 Billionen Dollar. Davon spenden sie jährlich etwa 700 Milliarden Dollar für christliche Zwecke. Das schließt alle Spenden an gemeinnützige Organisationen, Gemeinden, Jugendorganisationen, Missionswerke und so weiter ein. Lass uns ein bisschen Mathe machen. Weniger als 2% des Einkommens der Christen kommt Gottes Reich zugute. Und von diesen 700 Milliarden für christliche Zwecke werden nur 45 Milliarden für die Auslandsmission gegeben. Das sind etwas mehr als 6%. 6%. Es werden jährlich mehr Gelder in Kirchen veruntreut, als in der Mission landen. Hast du noch die 400.000 Missionare vor Augen? Es stehen insgesamt 45 Milliarden Dollar als Unterstützung für sie und ihre Arbeit zur Verfügung. Wie teilt sich dieses Geld auf die drei Welten auf? Erstmal fließen jedes Jahr 39 Milliarden Dollar in die Welt C. Ja, 87% aller Spenden für Missionen fließen in die Länder, die bereits Bibeln und Gemeinden haben. 5,4 Milliarden Dollar oder 12% gehen in die B-Welt, zu Menschen, die Zugang zum Evangelium haben, es aber bisher ablehnen. Damit bleiben 450 Millionen Dollar oder 1% aller Spenden für Welt A übrig, wo die unerreichten Menschen dieser Welt leben. Nur um das richtig einzuordnen. Amerikaner geben jährlich mehr Geld für Halloween-Kostüme aus. Halloween-Kostüme für ihre Haustiere. Lass uns zusammenfassen. Nur 3% der Arbeiter machen sich mit 1% der Ressourcen auf, um die verbleibenden 2 Milliarden Unerreichte mit dem Evangelium zu erreichen. 2 Milliarden Menschen warten bis heute auf das Evangelium von Jesus Christus. Lass mich dich deshalb ganz offen fragen, was wirst du tun, um das zu ändern?
Ja, diese Frage bewegt mich auch zutiefst. Was tun wir, um das zu ändern? Ich habe den Titel der Predigt Gottes Mission, was geht's mich an, genannt. Und ich möchte dieses Was geht's mich an kurz noch anschauen zum Schluss in zwei Fragen, die uns herausfordern sollen, uns selbst auch ein bisschen zu hinterfragen. Die erste Frage, sind wir gleichgültig geworden? Schauen wir nochmal den letzten Vers unseres Predigttextes an. Da fürchteten sich die Leute sehr und sprachen zu Jona, warum hast du das getan? Denn sie wussten, dass er vor dem Herrn floh, denn er hat es ihnen gesagt. Die Schiffer fürchteten sich, weil sie realisierten, was es bedeutet, vor Gottes Auftrag davonzurennen. Dies ist bemerkenswert, weil ja diese Schiffer nicht an den allmächtigen Gott des Himmels glaubten. Aber trotzdem rechneten sie mit einer Strafe von Gott. Und weil sie dummerweise sprichwörtlich im gleichen Boot saßen wie Jona, rechneten sie auch mit der Strafe für sich selbst. Wir Christen können nicht behaupten, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun, damit dieser große Auftrag von Gott erfüllt wird. Wir senden 3% der Arbeiter mit 1% Spenden in die unerreichte Welt. Dort, wo unser Schatz ist, dort ist auch unser Herz, sagt man. Also möglicherweise ist unser Herz nicht dort, wo die unerreichten Menschen sind. Und selbst bei der Mission vor der eigenen Haustür tun wir uns ja oft sehr, sehr schwer. Wir machen lieber Lobpreis oder haben einen Hauskreis oder diskutieren über die Bibel innerhalb von unserer Gemeinde, als dass wir rausgehen und die gute Botschaft weitergeben. Verständlich manchmal, mich fordert es auch heraus, und trotzdem zeigt es unsere Prioritäten auch. Vielleicht haben wir manchmal die Tatsache ein bisschen aus den Augen verloren, dass die Menschen da draußen wirklich verloren sind ohne Jesus, dass sie Jesus brauchen. Manchmal wollen wir es vielleicht nicht wirklich wahrhaben oder sind nicht bereit, wirklich viel dafür aufzugeben. Dann noch die zweite Frage. Haben wir den Auftrag zu eng gesehen? Heute, wenn ich in Gemeinden bin und ich über unerreichte Welt predige, dann runzeln viele Leute auch die Stirn. Es kommen vielleicht Fragen auf, wie solche. Geht es nicht viel mehr um soziale oder strukturelle Gerechtigkeit, anstatt um das persönliche Heil? So viel Leid passiert in dieser Welt, sollen wir nicht zuerst dort ansetzen und das verändern? Oder eine andere Frage, die ich oft höre, ja, können nicht die Christen in diesen Ländern ihre Leute selber erreichen? Wir haben doch hier in der Schweiz genug zu tun. Wieso sollen wir Leute aus der Schweiz nach Afrika oder nach Asien senden? Das ist doch nicht lohnenswert, das lohnt sich finanziell nicht. Ja, stimmt. Es wäre vielleicht einfacher und günstiger, Leute von dort zu senden. Die Leute kennen die Kultur und die Sprache. Sie müssen nicht erst noch gesendet werden und vor allem sind sie ziemlich sicher günstiger als ein Schweizer. Ich persönlich unterstütze indische Missionare von IMEM schon seit längerer Zeit mit monatlich 100 Franken. Das ist nicht so viel, aber die leben dort als 8-köpfiges Team von diesen 100 Franken. Es ist unglaublich, mit was oder mit wie wenig Leute aus anderen Kulturen zurechtkommen. Natürlich ist es super, solche Projekte zu unterstützen und ich ermutige jeden, solche Projekte zu unterstützen. Um das geht es nicht. Aber wir dürfen eines nicht vergessen. dass die Jesus-Nachfolger in den unerreichten Gebieten, die es zu erreichen gibt, oft entweder schon gar nicht da sind oder wenn sie da sind, selber mit großen Repressalien zu bekämpfen haben, sich sehr schwer tun, ihre unerreichten Nachbarn zu erreichen. Oft sind die Gräben zwischen den Kulturen in einem Land größer, als wenn jemand von außen kommen würde. Ich glaube, wir können uns nicht einfach nur mit Spenden freikaufen. Wir können nicht einfach alles delegieren. Der Fokus der Gemeinde, das soll auf allen Menschen sein, ungeachtet deren Kultur oder deren sozialer Schicht. Sowohl das Senden von Vollzeitmitarbeitern wie auch das Unterstützen und das Tragen dieser Mitarbeiter ist ein wichtiger Auftrag der Gemeinde. Und ich weiß, dass viele Gemeinden auf einem genialen Weg sind und ich kenne einige von euch hier und ich weiß, ihr seid genial unterwegs, sei es, was das Ausland anbelangt, sei es aber auch mit Arbeit im Inland, mit Deutschkursen, mit Migranten unterwegs zu sein. Eine wichtige Aufgabe, es ist genial und ich glaube, es dürfte jeden Moment auch mehr davon sein. Jeder ist herausgefordert, Teil dieser Mission zu sein. Nicht jeder muss selber gehen, aber es braucht alle, die da mittragen, die mitdenken. Und die Frage ist, was ist meine Aufgabe, was ist meine Berufung in dem drin? Das Buch Jona, und damit komme ich zum Schluss, zeigt uns eigentlich zwei wunderbare Dinge, die ich euch wirklich mitgeben möchte. Nämlich erstens zeigt es, wie Gott mit uns Menschen unterwegs ist, wie er einen Plan für uns Menschen hat, und zwar für jeden Menschen, selbst für Jona. Und zweitens, es zeigt sich ein Gott der zweiten Chance ist. Ihr kennt ja, wie die Geschichte weitergeht. Jona wird ins Meer geworfen, der Fisch, der frisst ihn oder schluckt ihn und im Bauch des Wales erhält Jona diesen Auftrag, noch einmal nach Ninive zu gehen. Er predigt in Ninive, eine Erweckung bricht auf, die Leute kehren um und folgen diesem Gott nach. Jona sprach im Bauch des Fisches ein Gebet. Und dieses Gebet führte zur Umkehr von seinem eigenen Denken. Gebet kann ein entscheidender Schlüssel sein, auch um unsere eigene Berufung herauszufinden oder um wieder auf unsere Berufung zu kommen. Und ich glaube, gerade darin ist Jona ein großes Vorbild für uns. Ich wünsche mir, dass wir gerade im Bezug auf Gottes Mission unter den Nationen an den Punkt kommen, den Jona hatte in dem Bauch des Wales. Und dass wir uns dem Gebet von Jona uns anschließen können und mit ihm zusammen sagen können, so wie er es sagt in Jona 2,10, ich will mit Dank dir Gott Opfer bringen, ich will mich dir geben. Meine Gelübde will ich erfüllen, dem Herrn, der mir geholfen hat. Amen.